HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Heute ist Montag, der 8. Februar. Und natürlich wollen wir heute ein bisschen über den HSV reden. Allerdings wollen wir weniger über Fußball reden, sondern vielmehr über den Untergrund, auf dem der gespielt wird. Zunächst begrüße ich aber erstmal wie fast immer meinen Kollegen Henrik Jacobs. Moin Henrik.
Servus Kai.
Und zum anderen begrüßen wir an dieser Stelle ein echtes HSV-Urgestein, das an dieser Stelle von seinen Kollegen vorgestellt wird.
Euer heutiger Gast ist ein echter Bayer, aber hat längst ein norddeutsches Gemüt und ist mittlerweile ein echtes HSV-Urgestein.
Er ist ein Teamplayer und packt selbst mit an. Und er ist ein Experte aus seinem Gebiet, nur das Gras wachsen hört er noch nicht.
Das Gras wachsen hört er noch nicht, aber wir freuen uns, dass wir heute einiges von ihm hören werden. Herzlich willkommen, Christoph Strachwitz, seit 2012 Leiter des HSV Greenkeepings. Moin Christoph, schön, dass du da bist.
Moin, servus.
Ja, wir haben gerade deine Kollegen gehört. Das war zum einen Patrick Garling und Nils Bold, nicht verwandt mit dem Sportvorstand des HSV. Aber du hast sie mit Sicherheit gleich erkannt, oder? Ja,
ehrlich gesagt nicht.
Okay, aber du kennst sie,
offenbar. Ja, ich kenne sie sehr gut,
ja. Ja. Wie viele Kollegen gehören denn eigentlich zu deinem Team? Sind das die beiden oder?
Also insgesamt sind wir 7 Festangestellte.
Also 7 festangestellte Greenkeeper?
Ja, also für Stadion.
Für jeden Platz ein.
Das wäre der Wunschtraum, eigentlich sogar noch mehr. Dann haben wir ja noch eigentlich 2 Jungs aus einer Behindertenwerkstatt, die bei uns mitlaufen, das ganze Jahr über. Und damit arbeiten wir, ja.
Okay. Kai hat es ja schon in seinem Vorwort ganz zu Beginn gesagt, du arbeitest bereits seit 2007 beim HSV, bist jetzt seit 2012 Leiter des Greenkeeper-Teams. Vielleicht kannst du unseren Hörern noch mal einmal kurz erklären, bevor wir dann in die Tiefe gehen, als bayerischer Gartenlandschaftsbauer, wie wird man Greenkeeper-Chef des HSV?
Ja, Greenkeeper war ich ja vorher schon. Ich war ja schon staatlich geprüfter Greenkeeper auf dem Golfplatz in Bayern und habe da dann durch Zufall Hermann Schulz kennengelernt und der hat mich dann zum HSV geholt. Ist ja jetzt immer noch beim e.V. draußen Anlagenleiter und so kam ich hier hoch.
Hermann Schulz, für alle, die ihn nicht kennen, ist wer genau?
Hermann Schulz ist Leiter der Liegenschaften vom HSV e.V., damals eben auch mit mir zusammen beim HSV angefangen und ja, der ist dann ja 2012 zum e.V. und ich bin dann bei der AG oder weiß gar nicht mehr, wann die Umgliederung war, von Arena GmbH auf AG und bin dann Chef geworden.
Aber dann habt ihr euch auf dem Golfplatz sozusagen kennengelernt und
auf einer Weiterbildung. Hermann war ja, ist gebürtiger Norddeutscher und wir haben uns in Süddeutschland auf einer Fortbildung kennengelernt und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen was zu machen und somit bin ich dann hier hoch.
Wenn man dich jetzt nur hört, wird man nicht auf die Idee kommen, dass du aus Bayern kommst. Wo hast du deinen Dialekt gelassen?
Ja. Auf der Straße. Nee, nach 12 Jahren, man gewöhnt sich das ab, weil es am Ende schwierig wird für die meisten. Witzigerweise ist es nur so, wenn ich immer wieder 10 oder 12 Tage in Bayern bin, brauche ich dann doch wieder 1-2 Tage, um wieder in den norddeutschen Modus zu switchen.
Ja, ist dir bisher hierhin geglückt auf jeden Fall.
Dann freut es mich.
Auf jeden Fall wollen wir natürlich heute viel mit dir über Rasen und Plätze sprechen und ehrlicherweise ist ja jetzt gerade ein perfekter Zeitpunkt, um genau dies zu tun. Am Wochenende sind die Spiele in Paderborn und Bielefeld schon ausgefallen. Jetzt wird der Platz oder die Plätze werden in den kommenden Tagen durch das Dauertief nicht viel besser. Muss man sich auch in Hamburg Sorgen machen um den Platz in Richtung Wochenende HSV gegen Fürth oder kannst du da direkt schon mal Entwarnung geben?
Ich würde ehrlich gesagt Entwarnung geben wollen. Also ich denke auch, dass wir das Fürth-Spiel auch relativ gut rüberkriegen werden. Die Kälte ist nicht schön. Also generell um auf die Ursprungsfrage. Natürlich ist das, was wir jetzt im Moment haben, nicht das, für was ich eigentlich das mal gelernt habe. Normalerweise meine ganzen Kollegen auf dem Golfplatz, die sitzen nicht schön zu Hause auf der Couch.
Und schöne machen Grüße halt, von hier.
Und machen halt gar nichts. Haben schönes Schild draußen stecken, Platz gesperrt. Das gibt's ja bei uns nicht. Dementsprechend ist jetzt ja mein Job im Moment, dass wir das Beste draus machen oder das Beste rausholen für das, was geht um die Jahreszeit. Und das ist natürlich heute jetzt gesehen ohne Schnee natürlich leichter wie jetzt bei den anderen Kollegen, wo es ausgefallen ist, weil da ist dann auch irgendwann der Moment, wo du halt nichts mehr machen kannst.
Also der Schnee ist das sozusagen, was den Unterschied zwischen schlechten Verhältnissen zu nicht bespielbaren Verhältnissen macht?
Es kommt drauf an. Ich meine, weiß nicht, wer von euch schon mal gekickt hat früher. Früher, glaube ich, gab es das immer wieder, dass man auf Schneeplätzen gekickt hat. Heutzutage ist es ja ein No-Go. Also irgendwie gefühlt...
Haben auch Bundesligisten schon mal, ne?
Wenn man ja, aber es ist ja, ich sage ja, früher war es normal, eher normal. Heutzutage gibt es das halt nicht mehr. Ich finde, es gab mal einen Trainer bei Bayer Leverkusen, der hat mal gesagt, in der Bundesliga gibt es keinen Winter. Und das zeigt eigentlich das, was es halt mittlerweile eigentlich heißt. Also eigentlich diese Platzqualität das ganze Jahr über macht es halt oft nicht leichter. Und irgendwann ist halt einfach das Wetter halt stärker oder die Witterung. Und wenn du halt so viel Schnee kriegst wie jetzt am Wochenende auf so einem Platz, dann ist es egal, wie du die Heizung einstellst. Am Ende gewinnt die Natur. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Früher gab es immer so einen schönen orange Bälle, die man dann einfach aufgeschmissen hat und dann hat man weitergespielt.
Und ja, die haben wir ja auch.
Ja, habe ich aber lange nicht mehr gesehen in der Bundesliga.
Und auch ich glaube, das interne Battle der deutschen Stadion-Greenkeeper ist, trotz Schnee einen weiß linierten Platz zu haben und den Schiedsrichter nicht in die Verlegenheit zu bringen, die orangefarbenen Bälle beim Zeugwart einzufordern.
Und morgen schneit es ein bisschen und du wirst aber den Battle bis zum Sonnabend gewinnen?
Also vor morgen habe ich weniger Angst. Da hatte ich letzte Woche bei dem Heimspiel ein bisschen mehr Angst, wo wir am Freitag ja den Schnee hatten. Aber selbst da war ich, glaube ich, um 9:30 das letzte Mal abends im Stadion. Und da war ich mir auch sicher, dass der nächste Tag kein Problem sein wird.
Du warst ja heute Morgen schon mal draußen am Stadionplatz. Die Mannschaft hat heute frei. Ist wahrscheinlich auch besser so bei den eisigen Winden, die da wehen draußen am Platz. Wie sieht der Platz aus? Also musstest du schon den Eispickel rausholen?
Ne, die Plätze sind alle auf. Also auf heißt in dem Sinne, in unserem Fachjargon ist nicht gefroren. Also die Rasenheizungen laufen. Im Moment ist der Vorteil, dass die Witterung, also auch der kalte Wind, so viel Feuchtigkeit wegnimmt, dass auch die Halme nicht frieren. Das ist eigentlich so mitunter das größte Problem, eigentlich bei 0 Grad, dass irgendwann der Wasserdampf an den Halmen gefriert und dann ist es halt fachlich gesehen schlecht, weil die Halme dann knicken und dementsprechend danach braun werden. Also im Moment ist es nicht das Problem. Also man könnte jetzt, Stand jetzt, sofort trainieren oder spielen im Stadion.
Der Platz war ja ehrlicherweise jetzt auch schon bei den letzten Auswärtsspielen des HSV immer ein großes Thema. Jetzt vor dem Spiel gegen Aue, er hat mir lange darüber nachgedacht, ob das jetzt ein großer Nachteil sein könnte, dass der Platz in so einem schlechten Zustand ist. Daniel Thun wurde auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf dem Platz angesprochen und hat dann Folgendes gesagt.
Wir wissen, dass es vielleicht passieren kann, dass der Platz nicht diese Qualität hat, die wir vielleicht Tag für Tag haben auf unseren Trainingsplätzen. Aber das ist auch völlig normal. Also hier tun ganz, ganz viele Leute was dafür, dass wir die besten Plätze auch haben, auf denen wir trainieren können. Natürlich ist es eine größere Herausforderung oder auch schwieriger, auf so einem Platz dann im Flachpassspiel scharf zu sein, wenn der Ball häufig verspringt. Sollten die Platzverhältnisse unserem Spiel nicht entgegenkommen, würde ich es niemals als Entschuldigung ansehen und auch als Ausrede suchen, sondern müssen wir halt ordentlich stollen und ordentlich den Ball laufen lassen.
Ja, der Ball lief auf jeden Fall, zumindest in der ersten Halbzeit richtig gut beim HSV. Das war ja teilweise schon fast ein weißes Ballett, was da zu sehen war. Der Platz war dann eigentlich doch in einem erstaunlich guten Zustand, ein bisschen tief. Auf jeden Fall ein schönes Kompliment noch von Daniel Thun an die Greenkeeper hier in Hamburg. Und ja, ich denke, er weiß aus Osnabrück oder er weiß die Zustände hier zu schätzen, oder?
Ja, also empfinde ich im Moment auch so. Also ich finde, dass wir ein sehr gutes Zusammenarbeiten haben. Und am Ende ist es ja so, ich meine, du kannst ja im Vorwiege das alles ja schon selber schlecht reden. Ich meine, jeder weiß ja, und das ist ja auch ersichtlich, ich meine, hat man ja auch gestern bei anderen Zweitligisten gesehen, wenn du da nächste Woche hinfahren musst, kannst du dir die ganze Woche jetzt schon über Gedanken machen, wie schlecht es doch wird, aber am Ende müssen ja eh beide drauf spielen. Also, und dann würde ich sagen, sollte man doch Vertrauen in sein eigenes Können haben als Spieler. Und wenn man dann auch den Anspruch hat, ganz oben spielen zu wollen, dann muss man auch das dann lösen können.
Du hast gesagt, am Ende, manchmal gewinnt halt die Natur. Ich kann mich jetzt fast gar nicht erinnern, dass in Hamburg mal die Natur gewonnen hätte. Das letzte Mal, was mir so spontan einfällt, ist 2011 beim Derby, als es so krass geregnet hat. In deiner ganzen Zeit hier beim HSV, wie oft ist dir das passiert, dass ein Spiel ausfallen musste?
Ja, das war das Derby damals, da war ich ja live mit dabei. Und das war ja auch Natur und eben halt dieser Tauschprozess, den wir ja vorher gemacht haben. Also, dass wir den Rasen ja getauscht haben. Und das ist dann physikalisch einfach auch belegbar. Das kann ich natürlich gerne hier erklären, wie das dazu kam. Wird am Ende wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber Fakt ist, dass wir halt am nächsten Tag um die gleiche Zeit hätten spielen können. So. Und das ist halt aber am Ende, irgendwann ist halt einfach mal Schluss. Und dann hast du halt keine Chance mehr. Oder du schrottest halt den Platz. Ich meine, das sind immer die zwei Varianten. Also zum Beispiel jetzt gestern Bielefeld oder vorgestern, klar kann man mit drei Traktoren und großen Schneeschildern auf den Platz fahren und den wahrscheinlich freischieben. Aber danach ist der Platz halt auch kaputt. Das muss man auch klar sagen. Dann hast du ein Bundesligaspiel und die Kosten Summe X. in Bielefeld sogar sehr hoch, weil es ein gestitchter Platz ist.
Das heißt?
Das sind Kunststofffasern eingestitcht, also eingestochen, wie mit einer Nadel. Und den kann man nicht einfach mal so quasi in 3 Tagen dann tauschen. Da hat man dann Schaden ungefähr von, ich sage jetzt mal wahrscheinlich knapp 500.000.
Das überlegt sich Arminia Bielefeld schon sehr gut, ob sie diesen Schaden...
Ob das jetzt am Ende das die Entscheidung war, weiß ich nicht, aber ich denke, das kommt dann alles dann damit dazu.
Sind denn in Hamburg auch auf den Trainingsplätzen alle Rasenplätze gestitcht?
Nee, der Platz 3, der neue, ist so ein Platz. Und die anderen haben dann noch 2 Hybridplätze und einen Naturrasenplatz.
Und wenn wir jetzt bei den Auswärtsspielen sind, bist du nur in Anführungsstrichen, ist ja wahrscheinlich mehr Arbeit als genug, für die Plätze hier im Volkspark zuständig, oder musst du auch immer noch bei den Auswärtsspielen mitreisen und den Platz begutachten und irgendwas dazu sagen, oder wird das den Rahmen sprengen?
Zum Glück nicht. Also ich habe eh schon einen Job, der 365 Tage im Jahr ist. Also mal so als Vergleich.
Dann kannst du ja auch noch mit nach Aue fahren, wenn du eh.
Ja, könnte jeden Tag ich, aber arbeitest. Dann habe ich ja gar keine Freizeit. Nee, also wir arbeiten ja auch Weihnachten und Silvester, wie dieses Jahr zum Beispiel. Das hat auch nichts mit der kurzen Pause zu tun, sondern im Endeffekt ist bei uns wirklich jeden Tag einer oder zwei aus dem Team sind da, egal ob Feiertag oder nicht. Selbst wenn die Mannschaft auch mal 6 oder 8 Wochen frei hat, sind wir ja auch da. Du kannst es ja nicht einfach irgendwie zusammenklappen und sagen, so in 4 Wochen machen wir dann weiter, sondern eigentlich ist genau das die Hauptkampfzeit, wo wir mal richtig was bewegen können, wenn die Mannschaft weg ist.
Ja. Wie ist das bei so einem Spiel wie jetzt in Aue? Der Platz war ja dann am Ende doch ganz gut. Informierst du dich dann vorher bei den Greenkeeper des Auswärtsteams, wie der Platz gerade aussieht? Wie ist das in der Regel? Wie informiert ihr euch dann?
Nee, eigentlich gar nicht. Also das würde ich jetzt auch nicht einmal wissen, dass sowas mal vorkam, dass mich ein Kollege angerufen hat, um zu fragen für seine Mannschaft, wie der Platz bei mir ist. Ich glaube, das habe ich ja vorher schon gesagt, wir gucken ja alle auch Bundesliga, auch ich gucke Bundesliga, einfach um mich darüber zu informieren, um eventuell was dazu sagen zu können, wenn ich gefragt werde. So, im Endeffekt, klar, gab es das eine oder andere Mal, dass ein Trainer dann auf mich zukam oder ein Co-Trainer sagte, du hast den Platz gesehen letzte Woche bei dem Gegner, wo wir jetzt hinfahren. Sag ich, ja, habe ich gesehen, und dann quatsch mal kurz drüber, über die Einschätzung, und dann stimmt man vielleicht mal die letzten 3 Trainingseinheiten davor ab. Was so meine Empfehlung wäre, wo wir dann vielleicht trainieren oder wie wir die Tage von unserer Seite gestalten, um dem vielleicht, wenn es wirklich so schwierig ist, wie es eventuell angedacht ist oder gesehen wird, dem sehr nahe zu kommen. Weil Fakt ist schon, wenn du halt 3 Tage oder die letzten 3 Einheiten vor so einem Spiel, wenn du weißt, du fährst das Beispiel zu einem Platz, der richtig schlecht ist aufgrund der Witterung im Moment, das kann ja vorkommen, und würdest jetzt quasi 3 Tage in Wembley trainieren, ist das natürlich nicht förderlich für das Spiel, ist auch klar. Also müsste man eher nach einer Lösung suchen, dass man auch mal gewisse Spielformen auf einem schlechteren Trainingsplatz macht.
Was bei euch ja schwierig wird, weil ihr habt ja keinen schlechten Platz.
Sagt Daniel, ich sehe das ein bisschen anders oder realistischer, aber wir können das natürlich auch ein bisschen bedingt steuern, indem dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen halt bis zum letzten Training einfach weniger Nachbereitung. Das heißt, normalerweise trainiert die Mannschaft, dann gehen die Jungs von mir drüber, richten den ganzen Platz wieder her, machen mit der Gabel, was man ja auch im Spieltag sieht, diese ganzen Eintritte wieder hoch. Dann minimiert man das halt mal für 2 Tage. Dementsprechend bleiben mehr Unebenheiten da und kommt diesem Gefühl des schlechten Platzes halt näher.
Aber es sind dann auch keine Langzeitschäden, die ihr dann da verursacht, sondern dann
ist nee, das nee, halt... Nee, das ist dann schon so im Rahmen, dass wir das dann wieder hinkriegen.
Okay, normalerweise hat die Mannschaft einmal am Tag Training, 90 Minuten oder so. Wie lange ist dann eure Nachbereitung?
Die Nachbereitung ist eigentlich immer, weil alles, was wir machen, ist ja eine Nachbereitung und vorausschauend. Also das ist ja, geht ja los mit Düngen, Wässern. Dieses Löcher hochmachen ist ja auch je nachdem, wie die Belastung war. Also ich meine, wir sprechen jetzt nicht ab, was trainiert wird und wie und vielleicht maximal eigentlich andersrum, wenn wir jetzt extrem schlechte Bereiche haben, passiert auch mal. Also mal als Beispiel, der ist über Nacht irgendwie ein Regner stehen geblieben, hat irgendwie ein Magnetventil nicht geschlossen, dann sagen wir halt den Trainern, pass auf, okay, da hinten ist es ein bisschen nässer heute, geht da vielleicht mal nicht hin oder könnte das vielleicht aussparen. So, aber ansonsten ist es ja jeden Tag so ein bisschen eigentlich, sagen wir mal, die Mannschaft geht rein und dann kommen wir, vielleicht guckt einer meiner, einer oder zwei Jungs von mir die letzten 20 Minuten mal zu und dann weißt du schon mal ungefähr, wo war was? Was haben sie gemacht? Viel Torabschluss, viel Klein-Klein. Also Daniel macht ja sehr viel 3-gegen-3 in der Mittelachse. Das sieht man halt jetzt auch. Gut, da spricht man drüber. Er will es machen, er kann damit leben, so wie es jetzt im Moment ist. Dann kann ich auch damit leben, ist doch alles gut.
Man merkt auf jeden Fall schon, es ist ein absoluter Profijob, das Greenkeeping. Ihr habt auch regelmäßige Greenkeeper-Treffen mit allen anderen Clubs, oder?
Ja. Also es ist auch einmal im Jahr von der DFL organisiert. Da wird ja auch die Plätze bewertet. Und dann gibt es ja immer die Preisverleihung.
Für den besten Rasen?
Ja.
Okay.
Und?
Wir waren noch nie dabei.
Und wer hat aktuell den besten Platz der Bundesliga?
Aktuell kann ich es nicht sagen. Das wird immer erst am Ende der Saison dann quasi verkündet. Und dann werden aber auch nur die ersten drei benannt.
Und was ist noch aus dem letzten Jahr?
Meines Erachtens, glaube ich, ziemlich sicher Dortmund in der ersten Liga. Die sind eigentlich, glaube ich, von den letzten fünf Jahren viermal haben die den Award geholt.
Geht aber nur um den Stadionrasen?
Also nur Stadionrasen.
Und erste und zweite Liga? Oder?
Ja, und so, glaube ich, sogar dritte mittlerweile. Zweite Liga war letztes Jahr Unterhaching. Und Heidenheim war auch schon, glaube ich, jetzt zweimal dabei in der zweiten Liga.
Klingt aber auch nach regionalen Vorteilen für diesen.
Nee, gar nicht. Wolfsburg war schon, Leipzig hat jetzt auch einmal geholt, Bayern schon ein paar Mal.
Und das ist jetzt dein großes Ziel, oder?
Was heißt Ziel? Natürlich ist es schön, aber am Ende muss man, glaube ich, wenn man realistisch ist und die Gegebenheiten sieht und wenn man es mal wirklich komplett vergleichbar machen würde, ist es so nicht vergleichbar, wie es jetzt bewertet wird. Ich meine, am Ende ist es ein Bewertungssystem, was überhaupt nicht von den Greenkeepern abhängt, sondern quasi es bewertet der einer von der Heimmannschaft, einer von der Auswärtsmannschaft und der Schiedsrichter. So, das heißt, du hast automatisch, ich sage mal als Beispiel, der HSV gewinnt 4-0 oder am besten 6-0 gegen von mir aus Mannschaft X, um jetzt da keinen zu nahe treten zu wollen.
Fürth zum Beispiel.
Dann würde ich mal davon ausgehen, dass der Verantwortliche oder der es dann am Ende bewertet von Fürth nicht als wahrscheinlich super Platz bewerten würde. Einfach allein aus der Emotion heraus.
Bewertung heißt dann Schulnoten 1 bis 6, oder?
Ja, so ich glaube 1 bis 5 oder 1, irgendwie haben sie es auch geändert. Man merkt das so ein bisschen, also ich bin nicht so richtig Fan von diesem System, weil man müsste es meines Erachtens anders aufbauen. Also du brauchst eine Vergleichbarkeit auch in Sachen Stadien. Also ich meine, am Ende würde ich mich messen lassen schon mit den großen Arenen wie Bayern, Stuttgart, Dortmund, sehr gerne, auch Schalke. Aber jetzt nicht vielleicht gerade mit so einer Mickey Mouse Freiluft Arena, die irgendwo mit einem Rang da Richtung, was weiß ich, Breisgau irgendwo in die Ecke da, wo die jetzt schon 15 Grad plus haben. Es ist schwer vergleichbar.
Ja, Henrik hat es eben schon gesagt, Greenkeeping ist ein Profijob und nichtsdestotrotz hat dieser Profijob ja durchaus mal gelitten, als der Sportskamerad Uli Hoeneß im Doppelpass vor vielen, vielen Jahren, fast 20 Jahre ist es jetzt, glaube ich, hier mal Folgendes über Lothar Matthäus gesagt hat.
Denn der will ja bei Bayern oder wollte was werden. Nur solange Karl-Heinz Rummenigge und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Ja, legendärer Satz von Uli Hoeneß. Und wir haben im Vorgespräch auch schon darüber uns unterhalten. Du fandst das damals nicht so lustig, oder?
Ich finde es auch heute noch nicht lustig, weil er im Endeffekt damit ja das Berufsbild relativ schlecht dargestellt hat. Also ich meine, dass Lothar Matthäus, glaube ich, in der Fußballwelt was bewegt hat, ich glaube, steht ja nicht in Frage, aber das dann quasi mit einem Greenkeeper zu vergleichen und zu sagen, ihn so herabzusetzen, er wird dann nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Und ich glaube, dass die Allianz Arena in Deutschland mit eins der anspruchsvollsten Stadien ist in Sachen Pflege aufgrund der Bauweise und des Standortes, ist es für unser Berufsfeld nicht wirklich förderlich.
Das war 2002, damals warst du selbst noch in Bayern und hast das dann, ja.
Aber 2002 habe ich es noch ein bisschen anders gesehen, weil ich natürlich da selber noch auf dem Golfplatz war.
Mm. Uli Hoeneß auch.
2002, da war ich gerade noch in der Lehre, habe ich gerade Galabau gelernt. Da habe ich es natürlich noch ein bisschen anders gesehen. Im Nachgang jetzt natürlich betrachtet, ist es natürlich nicht förderlich.
Man sagt immer, die Bundesliga oder das Profigeschäft ist ein Dorf, aber du bist nicht irgendwann mal Uli Hoeneß über den Weg gelaufen und hast ihm mal sagen können, du, Uli, war vielleicht nicht der stärkste Spruch.
So jetzt nicht. Gesehen habe ich natürlich schon oft, natürlich auch bei uns hier im Stadion, bei den Spielen damals. Aber nee, also so jetzt persönlich nicht.
Auch nicht auf dem Golfplatz, da sieht man Uli Hoeneß ja auch häufiger mal.
Ja, in Bayern damals habe ich ihn gesehen, auf unserer Anlage, wo ich damals angestellt war, da gab es den FC Bayern Präsidiumscup immer einmal im Jahr und da war er schon zum Greifen nah, aber da bist du, ich sag mal, gerade im Golfplatzbereich ist die Etikette ja noch viel höher geschrieben wie im Fußball, da gibt es gewisse Verhaltensregeln, auch für gerade für Greenkeeper, da sprichst du dann eigentlich kein Golfer an, wenn du es nicht wirklich musst.
Aber das Schöne ist ja, man sagt ja immer, im Leben sieht man sich zweimal. Und 2014 haben die Bayern hier in Hamburg gespielt. Joe Zinnenbauer war damals Trainer. Es war sein erstes Spiel als HSV-Trainer. Und er hat uns dann eine kleine Geschichte mitgebracht oder eine Frage für dich, die du vielleicht mal aufklären kannst, was da mit den Bayern los war.
Hallo Christoph. Sehr gerne habe ich mit dir zusammengearbeitet beim HSV. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Geschichte, als wir gegen Bayern das Spiel hatten und du vorher mir eine Frage gestellt hast. Erzähl doch mal. Liebe Grüße aus Johannesburg, Südafrika.
Erzähl okay. doch mal.
Das klingt nach einer interessanten Geschichte oder einer interessanten Frage, die er dir gestellt hat. Das Spiel ging 0-0 aus, war sein erstes Spiel.
Also eine direkte Frage kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich damals ihm dreisterweise, weil ich ihn halt eigentlich sehr gut kannte aus seiner Zeit von der U21, ihm damals im Trainerbüro gesagt habe, wenn du irgendwie eine Chance haben willst, gegen die Bayern zu bestehen, dann lass uns den Joker ziehen, den Platz so hoch wie möglich zu lassen und wir werden ihn nicht wässern. Was ja schon zwar, glaube ich, auch schon relativ warm zu der Zeit. Und das wird die Bayern so dermaßen fuchsig machen, dass sie das vielleicht für uns der letzte Joker sein kann, um eventuell das Spiel so ein bisschen in unsere Richtung zu kriegen. Hat meines Erachtens funktioniert. Ich hatte witzige 90 Minuten, weil mir, glaube ich, damals auch schon Kathleen Krüger hinterhergelaufen ist, die Teammanagerin von den Bayern, und andauernd von mir wollte, dass ich den Platz wässer vor dem Spiel, nach, in der Halbzeit und so weiter.
Du hast aber schon gesagt, nee.
Nee, muss ich auch nicht. Das ist ja der einzige Vorteil. In nationalen Spielen kann ich machen, was ich will. Das ist natürlich in Absprache mit unserer Mannschaft oder mit dem Trainerteam. International ist das ein bisschen anders. International wird es festgelegt oder muss im Endeffekt der Zustimmung von beiden Teams unterliegen. Aber national können wir machen, was wir wollen. Und okay. Das war damals, glaube ich, so, haben wir echt so auch hart auf der Grenze mit fast 33 Millimeter. Das ist also fast ein Zentimeter höher wie mindestens in der Allianz Arena. Und schön trocken. Das heißt, der Platz war schön stumpf und langsam. Und
Pep Guardiola ist in der Halbzeit schon Sturm gelaufen, oder?
Ja, also der hat halt schön eher Frau Krüger scharf gemacht, sich drum zu kümmern. Aber ich glaube, sie wird es mir verziehen haben, weil wahrscheinlich, wenn es die Bayern würden, es im Endeffekt ja nicht anders machen.
Aber Norm, gibt es eine Norm und gibt es eine Maximallänge des Rasens, wie lange er sein darf in den Stadien?
Ja, es gibt Vorgaben, wo wir uns halt bewegen sollen. Also es gibt so ein Greenkeeper-Handbuch von der DFL und da steht halt drin, dass wir uns in den Sommermonaten eigentlich so zwischen 25 bis 28 Millimeter bewegen sollen und in den Wintermonaten bis 32 Millimeter.
Und da ist 33?
Ja, das soll erstmal einer nachmessen. Also.
Hoffentlich gibt es jetzt kein Protestschreiben 10 Jahre später.
Ja, das glaube ich.
Joe Zinnenbauer sagte, ihr kanntet euch, oder du sagtest, ihr kanntet euch vorher schon. Er war ja Trainer der U21. Heißt das, ihr habt auch dann in Stellingen an der Hagenbeckstraße schon auch zusammen immer den Platz
Nee, Stellingen mache ich eigentlich prinzipiell fast gar nichts. Also natürlich fahre ich da mal auf Wunsch von dem Trainer oder mal von hier Jugendleitung Sven Ma, Basti Harms mal hin, wenn die da mal Bauchschmerzen haben und gucke mir das mal an und dann überlegt man vielleicht zusammen mit dem Kollegen von der Stadt da, was man vielleicht machen kann. Aber primär habe ich mit der Hagenbeckstraße nichts zu tun, aber ich habe natürlich die U21 bei mir am Stadion und dementsprechend ist da natürlich der Kontakt zu den Trainern, Jugendtrainern halt genauso da. Und der ist natürlich auch immer, ist ja auch nicht verwunderlich, lockerer und einfacher wie zu den Profitrainern. Die haben halt nicht diesen Tagesablauf, sage ich wahrscheinlich, wie so ein Profitrainer mit Presseanfragen und dem Ganzen. Und da sitzt man eher mal auf eine Tasse Kaffee.
Ich würde jetzt auch im Nachhinein sagen, dass eure Überlegungen da aufgegangen sind. Gibt es das häufiger mal oder war das jetzt eine totale Ausnahmesituation, dass Bayern, was können wir noch machen, Rasen vielleicht und so?
Ja, ich denke schon, dass es halt so das letzte Mittel ist, was du hast, wenn du, ich sage jetzt mal ohne jetzt wirklich jetzt, aber so als Beispiel, jetzt vor kurzem hatte Mainz mal Leipzig geschlagen in der Bundesliga. Ich denke, wenn Mainz eventuell den Platz getauscht hätte und er war ja auch er war jetzt nicht furchtbar schlecht, aber er war jetzt ja nicht so, wie ihn Leipzig haben wollen würde für ihr Spiel. Hätten jetzt die Mainzer gesagt, okay, dann tauschen wir da vorher, dann glaube ich, wäre das Spiel wahrscheinlich auch anders ausgegangen.
Im DFB-Pokal gab es letzte Woche, glaube ich, auch ein paar Plätze, die schon an der Grenze waren, ne? Also Rot-Weiß Essen.
An der Grenze würde ich immer nicht gelten lassen. Also es müssen ja immer beide drauf spielen. Und wenn dann so ein vermeintlicher Platzhirsch kommt, wahrscheinlich auch mit einem Spielerpotenzial, die das ja fußballerisch wahrscheinlich alle umsetzen könnten, ist es ja nur eine mentale Sache. dass so ein Spieler, der eigentlich wahrscheinlich jedem Spieler der gegnerischen Mannschaft, vor allem beim Duell erster gegen zweiter Liga, spielerisch wahrscheinlich und technisch überlegen ist, einfach halt dann keine Lust hat. So wirkt es ja dann oft auch. Weil der Zweitligaspieler haut sich rein, dem hängen die Grasvasen schon gefühlt im Haar und der vermeintliche Techniker, ja, tut sich halt dann schwer, sein Potenzial auf den Boden zu bringen.
Und in der zweiten Liga, die Greenkeeper, wenn die von Sandhausen, Heidenheim und Darmstadt genauso clever sind, dann werden sie gegen den HSV immer jetzt schön auf
32 mm.
Ja, aber ich denke, dass das völlig legitim ist. Und ich war ja vorher auch schön zu hören, oder habe ich ja schon gesagt, mit Daniel Thune, der sieht es ja ganz genauso. Und ich glaube, dass du da halt im Endeffekt, wenn du das von Anfang an annimmst und auch von Anfang an so sagst, auch die ganze Woche über, wir fahren jetzt nach X und das wird da nicht toll sein, aber wenn wir an unsere Stärken glauben und so, dann wirst du es auch hinkriegen. Weil am Ende, du kannst es ja nicht ändern. Du kannst jetzt ja nicht sagen, oh, wir sind der vermeintlich spielerisch Stärkere und deswegen erwarten wir, dass wir einen Top-Platz haben. Also das ist ja, wie soll das denn gehen?
Wir haben eben über diese Oscars für die besten Plätze in der Bundesliga oder im Profifußball gesprochen und ich erinnere mich, dass am Anfang, als das neue Stadion da war, oder die ersten Jahre, dass es immer ein Riesenproblem mit dem Rasen gab, dass er mehrfach im Jahr ausgewechselt werden musste. Täuscht der Eindruck oder habt ihr diese Problematik jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut im Griff?
Also ich denke auch, wir haben uns ja dann irgendwann 2012 dazu entschieden, dieses Rasenbelichtungssystem zu kaufen, was mittlerweile ja auch in den großen Arenen eigentlich Standard ist. Und haben seitdem wir diese Belichtung haben, nicht einmal mehr unterjährig getauscht. Jetzt nehmen wir mal letztes Jahr raus, da haben wir ja wegen dem ersten Lockdown doch die kompletten fast 4 Wochen im Stadion dieses Training absolvieren müssen. Da ging es natürlich dann nicht mehr und da hat man sich halt dazu entschieden, den Platz vorher zu tauschen, weil normalerweise ziehen wir den Rasen quasi bis Sommer, Konzertsaison, nach den Konzerten neuer Rasen rein, weil da ist er halt nicht mehr zu retten. Vor allem nicht, wenn du halt zwischen Konzert und ersten Spiel irgendwie nur 10 Tage hast. Das schafft keiner, nicht mal die Engländer. Dementsprechend muss ich sagen, ist es schon besser geworden. Natürlich haben wir auch Höhen und Tiefen. Natürlich ist das abhängig vom Spielplan, von einem Trainer. Wie hast du einen Trainer, der viel ins Stadion geht zum Trainieren?
Daniel Thune fast gar nicht, ne?
Am Anfang war er drin. Mittlerweile, glaube ich, hat er auch gemerkt, dass es dem Rasen im Stadion nicht wirklich hilft, logischerweise. Und im Moment, ja, glaube ich, solange man halt dann die Punkte holt, auch wenn man nicht im Stadion war, ist es ja auch wieder so eine mentale Geschichte und eine Kopfsache. Dann ist ja, kennt ihr ja auch alle hier, Never Change a Running System und Aberglaube und was wir alles haben in unserem Geschäft.
Never Change a Winning Rasen.
Ja, ja, es gab's auch schon. Also wir hatten auch schon Phasen damals beim HSV, die Zeit vor dem Belichtungssystem, wo wir ja noch European League gespielt haben, da gab es auch immer das Wort Siegerrasen. Also das haben wir teilweise damit wirklich mit Walzen über den Stadionplatz geschossen. Das hatte ja auch mit, sage ich ehrlich, mit Rasen nicht wirklich viel zu tun. Aber am Ende haben auch solche Spieler wie Petretsch und so dann gesagt, nee, lass das Ding drin, auf dem haben wir gewonnen.
Gibt es das heutzutage überhaupt noch, dieses Walzen? Das kenne ich aus dem Amateurfußball noch. Da hieß es dann immer, oh, da muss mal wieder gewalzt werden hier. Was ist da los?
Ja, ich glaube, wir walzen dauerhaft mit unseren Mähern. Also damals war es noch eine andere Mähtechnik. Jetzt haben wir umgestellt auf viele von diesen Walzenmähern. Die laufen halt quasi handgeführt auf einer großen Walze und vorne, also davor halt die Schneideinheit. Dementsprechend spart man sich halt so ein bisschen dieses gewohnte Bild Traktor mit großer Walze hinten dran, so wie die Landwirte es machen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass ihr den dunkelsten Rasen im Profifußball habt. Hat man vielleicht bei diesem wunderschönen Stadion, das da im Volkspark steht, die Thematik Rasen ein bisschen als Architekt vergessen oder nicht so richtig berücksichtigt?
Ich glaube, also mir würde in Deutschland keine einzige Arena einfallen, wo ein Architekt sich zum Thema Rasen Gedanken gemacht hat. Also das kann man vielleicht maximal in Baseball-Arenen in Amerika. Oder
auf Schalke könnte man sagen, da haben sie es.
Schalke ist ein anderes Konzept. Also Schalke hat ja dieses Konzept der Multi-Arena mit diesem Verschubmodul. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Die haben natürlich den Vorteil, die können auf dem Donnerstag ein Großkonzert machen und können Samstag Bundesliga spielen. Das kann sonst keiner. Das ist natürlich, dass der Rasen da draußen steht, hat Vorteile, aber auch halt nur zu gewissen Jahreszeiten. Und bei diesen großen Arenen wird fast keiner drum rumkommen, ihn zu belichten. Sagen wir, der Trend geht ja mittlerweile sogar zur Belichtung der Profi-Trainingsplätze. Also selbst Dortmund und Köln, die haben schon diese Lichtanlagen schon auf dem Trainingsplatz stehen.
Seid ihr denn überhaupt noch angewiesen auf Sonnenlicht oder macht ihr das jetzt im Prinzip alles mit dem künstlichen Licht?
Nee, sind wir schon noch angewiesen. Also eigentlich alle, weil im Endeffekt dieses, man muss sich das vorstellen, dass diese Rasenbeleuchtung bringt gerade mal das an künstlichem Licht, damit die Pflanze überhaupt so ein bisschen funktioniert. Also diesen Wert vom Mikromol, die Pflanze braucht, um Photosynthese betreiben zu können, bringt so eine Lampe 350 und die Pflanze braucht auch so 350, um überhaupt Photosynthese betreiben zu können. Wir haben zum Beispiel bei uns im Stadion auf der Südhälfte, also von eurer Sitzposition, von der Presse quasi links, haben wir ja quasi vom Rasenende oder von der Torauslinie bis zum 16er ja 365 Tage im Jahr nicht ein Strahl Sonnenlicht. Also diese Dachüberlappung nimmt ja alles weg und da hinten haben wir gerade mal anstehen, selbst im August 50 Mikromol. Das heißt, wir kommen auf 50 über dem, was es überhaupt braucht, um überhaupt zu funktionieren.
Wo du schon so bei Zahlen bist, kannst du sagen, wie viel so ein neuer Rasen dann eigentlich kostet? Oder kommt das drauf an, wo man ihn dann bestellt?
Erstens kommt es da drauf an. Zweitens ist es auch von Club zu Club unterschiedlich, weil halt im Endeffekt bezahlst du primär auch die Transportkosten. Natürlich haben die Kollegen oder die Vereine im Pott ein bisschen Vorteile, weil da halt einer der oder zwei große Produzenten sitzen über der holländischen Grenze. Das heißt, die haben kurze Anfahrtswege. Mittlerweile hat aber der auch hier zwischen Berlin und Hamburg eine Anzuchtstelle. Also damit haben wir auch schon wieder profitiert.
Da kommt euer Rasen her?
Die letzten, ja. Also das ist von bis, also im Endeffekt reden wir schon im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Und der nächste Rasenwechsel wäre dann wieder in der Sommerpause geplant?
Das kommt es drauf an, also wie jetzt sich das, ich sage mal, diese ganze Corona-Thematik weiterentwickelt, ob das avisierte Rammstein-Konzert und alles da stattfindet. Wenn das nicht stattfindet, spiele ich schon mit dem Gedanken, den Rasen drin zu lassen und ihn quasi dann einfach zu renovieren. Also die Sommerpause wird es ja hergeben. Am Ende ist es ja auch eine Entscheidung von der kompletten Stadionverantwortung. Also
Mit wem redest du denn über diese Entscheidung zum Beispiel? Du bist ja der Experte als Greenkeeper und dann gibt's ja...
Ich bin der Experte. Ja, genau. Am Ende hänge ich unter Wettstein, das stimmt. Also ich habe noch dazwischen Daniel Nolte als meinen direkten Vorgesetzten, als Direktor Orga Infrastruktur. Mit dem bespreche ich halt alles, was mir so vorschwebt, also wie der Zukunftsplan ist. Wir haben natürlich, klar, muss ich ja irgendwelche Plätze wieder sanieren, renovieren. Es sind natürlich ein paar Sonderausgaben dabei und dementsprechend wird das dann über Wettstein quasi abgestimmt und dann guckt man, was passiert. Aber ist natürlich immer abhängig von natürlich, klar, sportlichen Erfolg, Zeitfenster. So ein Platz baust du halt auch nicht mal schnell in 14 Tagen um. Oder auch der Rasentausch muss geplant sein. Am Ende brauchst du dafür auch mindestens eine Woche und du musst es ja vorher takten. Also du musst ja die LKWs, du musst ja alles haben.
So. 2024 ist ja die Europameisterschaft in Deutschland, unter anderem auch in Hamburg. Gibt es da schon erste Gespräche mit Vertretern der UEFA, die mal sich den Rasen anschauen?
Die gehen jetzt los. Also es gibt jetzt den ersten Site-Visit. Also wann genau, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich die ersten Terminanladungen bekommen. Da wird auch, glaube ich, irgendwie eine Stunde zum Thema Rasen gesprochen. Bin ich aber auch noch entspannt, weil ich kenne das ja von dem Endspiel 2010. Da ist die Taktung.
Europa League.
Genau. Da ist die Taktung ja auch am Anfang, klar wird es abgetastet, was macht ihr so? Und dann wird es aber zum Finale hin oder zu dem Turniertag halt immer intensiver. Und da wird's, ich denke mal, die werden sich erstmal einen groben Eindruck verschaffen wollen. Was machen wir, wie können wir es umsetzen, was haben wir zur Verfügung? Und dann wird daraus wahrscheinlich so ein
Plan. Gibt es da so einen europäischen Rasenpapst von der UEFA, der dann.
Also ich denke, die schicken wieder jemand von der SDAI mit. So war es damals. Das ist in England so eine Vereinigung, die quasi die UEFA heranzieht als Beraterfirma. Die SDAI macht ganz viel auch im PGA-Bereich, im Golf. Und das sind auch alles Greenkeeper-Kollegen, die halt da quasi als Berater über die ganze Welt tingeln.
Den UEFA-Rasenpapst haben wir jetzt hier nicht, aber wir haben den, würde ich mal sagen, deutschen Rasenpapst, den DFB-Rasenflüsterer Rainer Ernst, der dir auch eine Frage stellen wollen würde.
Hallo Christoph, ich kann mich noch sehr gut an den Freitag, den 12. September 2014 erinnern. An dem Tag war ich bei dir auf dem Trainingsgelände und wir haben in der Sonne an einem der Plätze gesessen und meinen 60. Geburtstag gefeiert. Im Blick immer unsere Leidenschaft, ein gepflegter Sportrasen. Und genau dazu, wie sollte es auch anders sein, habe ich die Bitte an dich, mal zu erläutern, was eigentlich ein Hybridrasen ist und welchen Vorteil so ein Rasen für das Fußballspiel hat und natürlich auch für die Pflege.
Man hört schon, da spricht ein Liebhaber an den anderen Liebhaber, was Rasenplätze angeht.
Ja.
Hybridrasen, das Stichwort, ja, man hört es immer wieder. Habt ihr eigentlich im Stadion ein Jahr?
Wir haben im Stadion haben wir eine Hybrid-Sode. Also ich hätte natürlich gern einen Komplettverbau im Hybridsystem im Stadion, was aber aufgrund unserer Konzerte halt nicht möglich ist. Also man muss sich das so vorstellen, Hybridrasen heißt im Endeffekt eigentlich nur mal ganz einfach gesagt, es ist ein gewisser Anteil von Kunststoff mit drin. So, ob der jetzt quasi fest vernäht ist, wie dieser Stitchingplatz, Platz 3 bei uns oder in den Arenen Dortmund, Wolfsburg, Bremen, Bielefeld, Kiel neuerdings ist auch ein Stitchingplatz. Wer sich mit Fußball beschäftigt, wird sehen, dass Kiel im Vergleich zu den Jahren zuvor im Moment einen überragenden Platz hat. Das ist halt einfach dieser Vorteil, also auf die Frage bezogen von diesem Stitching-System. Es ist halt eine Armierung, die der sonst halt keine natürliche Wurzel um die Jahreszeit geben kann. So. Warum halten Plätze im Sommer besser wie im Winter? Weil im Sommer die Plätze halt arbeiten und funktionieren. Das heißt, du hast ein extrem gut ausgeprägtes Wurzelwachstum, was quasi wie eine Armierung, wie das Eisen in der Bodenplatte ist. Im Winter geht die Pflanze in so einen Sparmodus, also einfach in eine Winterruhe. Das heißt, es wird alles zurückgefahren, Längenwachstum und auch Wurzelwachstum. Also es werden sogar teilweise Wurzeln abgestoßen und dementsprechend wird das damit künstlich ersetzt.
Rainer Ernst ist ja seit 2006 bei der Heim-WM für alle Rasen bei den Turnieren, also allen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, immer die Trainingsplätze von den Deutschen zuständig. Das letzte Mal habe ich ihn getroffen bei der WM 2018. Da war er auch für den Rasenplatz der Deutschen zuständig. Hat er mir damals erzählt, eine Mischung aus Weidelgras und Wiesenrispe, genau 25 mm lang, sagt mir natürlich alles gar nichts, aber was genau für ein Platz liegt bei euch im Volksparkstadion und wie lang wird er sein am Sonnabend, wenn ihr gegen Aue spielt, gegen Fürth, Entschuldigung.
Also auf jeden Fall die zwei gleichen Gräser, vielleicht in einem bisschen anderen Mischungsverhältnis, aber...
Hoffentlich mit mehr Erfolg als 2018 in Russland.
Ja gut. Ich glaube, am Ende, es sind immer nur auf den Rasen zu schieben, wäre zu einfach. Aber ich glaube, wir werden ihn einen Tick höher haben, eher so auf 27, 28. Kommt drauf an, und das ist jetzt auch genau das, mähen wir Freitag und Samstag oder können wir Samstag noch mähen? Das ist halt einfach auch so eine Abwägung, wie zum Beispiel jetzt vor dem letzten Spiel gegen Paderborn haben wir am Samstag, am Spieltag auch nicht mehr gemäht. Hatte den Hintergrund, dass aufgrund der Schneevorhersage hatten wir halt auch drauf uns vorbereitet, dass wir halt gar nicht mähen können wegen Schnee und eventuell Schnee auf dem Platz. Am Ende war am Samstag der Showstopper die Schneebretter, die oben auf den Seilen des Stadiondachs hängen. Das kriegt ja auch meistens immer keiner mit. Also meist bevor ihr dann irgendwie alle rein dürft von der externen Presse, waren dann Höhenretter da und haben dann diverse Schneebretter vom Dach geklopft und die landen dann auch alle schön auf dem Rasen. Und da die Zeit, die wir da gebraucht haben, um das alles runterzuschaufeln, da hast du dann auch keine Zeit mehr zu mähen. Aber es ist dann auch nicht, also nochmal vielleicht um das klarzustellen, es ist natürlich kein Beinbruch. Gell? Also wenn wir jetzt dann zum Spieltag nicht mähen, also ich kenne ganz viele in der Bundesliga, die den Platz immer einen Tag vor dem Spiel fertig machen. Es gibt welche, die mähen am Spieltag doppelt, es gibt welche, die mähen gar nicht. Also das hat damit nichts, also in Sachen Qualität oder für das Spiel nichts zu tun. Das ist eine Sache eigener Anspruch und Philosophie.
Wir haben gerade Weidelgras und Wiesenrispe gehört. Ist das das normale Gras, was man kennt aus dem Garten oder gibt es da noch ganz feine Unterschiede?
Na, im Garten kommt es auch vor. Es sind natürlich für unseren Bereich die zwei besten Gräser. Was dann eigentlich mit dem Weidelgras das am schnellsten keimende und am schnellsten auflaufende und mit der Wiesenrispe das eigentlich das stärkste. Die Wiesenrispe ersetzt quasi im Sommer diese Armierung. Die hat also oberirdische und unterirdische Ausläufer. Das ist dann wirklich so richtig dicke Wurzel, die so in die Breite wachsen und von da wieder neue Gräser hochwachsen. Und das sind die dann, wo man auch mal mit den Stollen schon so knacken hört.
Und wenn du dich dann mit Rainer Ernst triffst auf dem Kaffee, dann tauscht man sich über die neuesten
Da geht es meistens um andere Sachen. Ja, nee, Rainer Ernst ist ja eigentlich, will ich jetzt mal sagen, eigentlich sein Hauptsteckenpferd ist ja Platzbau, also der ist ja Architekt. Und da geht es meistens eher um diese bauthematischen Sachen. Also was da die Entwicklung der Fortschritt sein wird in Sachen, also es geht ja wirklich los von Drainage, unterirdischer Belüftung und Bewässerung und was es nicht alles gibt. Also da geht es jetzt nicht wirklich um die Gräserzusammensetzung.
Aber ihr Greenkeeper, hast ja auch gesagt, ihr trefft euch ja auch in Nicht-Corona-Zeiten einmal mehr. Also man kennt sich, du kennst ganz genau den Greenkeeper von Borussia Dortmund, von Erzgebirge Aue, von Fürth und so weiter. Und,
Aue jetzt nicht wirklich. Also ich glaube, ich habe ihn mal kennengelernt. Es gibt natürlich ein paar, die kennen sich sehr gut und mögen sich gut oder sind halt wirklich auch gute Freunde. Wie zum Beispiel mein sehr geschätzter und guter Freund von Werder Bremen, jetzt nicht erschrecken, ist kein Bremer, falls hier ein paar HSV-Fans durchdrehen. Der war jahrelang, glaube ich, 10 Jahre lang vorher beim VfL Bochum und ist dann vom Bochum, da wo ich ihn kennengelernt habe, zu Werder gewechselt und das hat der Freundschaft keinen Abriss getan.
Gibt's also
ich habe da kein Problem. Ich spreche auch mit den Kollegen von Pauli.
Gibt es da so eine Art Transfermarkt, der Greenkeeper, dass man auch mal ein Angebot bekommt von einem höherklassigen Club oder von einem Champions-League-Aspiranten?
Ja, gibt es aber selten. Also ja, ich hatte auch schon und habe mir auch schon mal was anderes angeguckt, aber das muss dann passen. Und
erzähl mal, wer war's?
Ich war mal in Nürnberg. Das ist natürlich naheliegend, das war auch in der Anfangszeit noch, da ich ja aus Süddeutschland stamme, schaut man sich sowas natürlich an, aber
mit dem Marktwert angeguckt von Christoph Strachwitzer.
Marktwert.
Vertragslaufzeit.
Nee, das haben wir. Also ich wüsste keinen Greenkeeper, der bei uns befristet ist. Also auch in der Bundesliga nicht, sind alle unbefristet. Also es ist ein normaler Arbeitsmarkt. Solange wie ich dabei bin, tue ich mir schon schwer rauszukommen bei dem Club hier.
Und wenn du mit Rainer Ernst über die Plätze der Zukunft philosophierst, es gibt ja jetzt schon ein, zwei wirklich Kunstrasenplätze. Ich meine, in Moskau zum Beispiel ist einer. Wird das irgendwann so sein, dass alle nur noch auf Kunstrasen spielen oder wird das nie so sein?
Also ich hoffe es natürlich nicht. Ich denke, dass die...
Weil man dich dann nicht mehr braucht oder bräuchte man...
Nee, das stimmt so nicht. Das ist eine witzige Geschichte eigentlich zum Beispiel, dass der Kunstrasen, das verkennen immer ganz viele, er wird ja immer so verkauft als das die eierlegende Wollmilchsau. Was ja in dem Sinne nicht stimmt, weil die halt alle Firmen, die dir den halt verkaufen, nicht sagen, dass du eigentlich vom ersten Jahr Rücklagen bilden musst für irgendwann für die Entsorgung. Das trifft natürlich jetzt vielleicht so einen Profiklub weniger, weil du einfach nicht diese Frequenz hast, wie, ich sage jetzt mal, ein Stadtteilverein in Hamburg, der da quasi von 15.30 Uhr bis 23 Uhr, also wirklich durchgetaktet jeden Tag Mannschaften drüber jagt. Der Platz wird relativ schnell abgespielt sein. Also abgespielt heißt wirklich, die Fasern lösen sich irgendwann auf, weil die Trittbelastung auch mit falschen Schuhen der Spieler und so weiter, falscher Pflege oder keine Pflege einfach halt kaputt geht. Und die Entsorgung so eines Platzes ist nicht ohne. Also es gibt Hochrechnungen, dass sogar bei einer gewissen Nutzung, und das kann ich jetzt aber nicht genau wiedergeben, am Ende sogar der Naturrasenplatz immer günstiger ist. Aber natürlich, es will halt keiner mehr in einer Torraumkuhle spielen und in irgendeiner Kuhle quasi wirklich von Torraum zu Torraum, sondern es muss halt dann immer grün sein und immer schön. Da ist natürlich Kunstrasen überragend.
Weil es da natürlich auch sehr große Unterschiede gibt. Ihr habt zwei Kunstrasenplätze am Volkspark, die sind natürlich vom Feinsten, da durften wir auch schon mal spielen. Dann gibt es viele andere Hamburger Amateurvereine, die neue Kunstrasenplätze verlegen und im Prinzip ja nach einer Woche merkt man, da reißt man sich eigentlich jedes Mal ein Band im Sprunggelenk, weil diese stumpf sind.
Ja gut, wir haben ja volle Bewässerungsanlage, wir haben ja auch quasi mit Kork verfüllt. Also als Dämpfgranulat ja nochmal dazwischen, die Plätze sind schon überragend, aber sie brauchen halt Wasser. Also der Platz bei uns ist genauso stumpf, wenn die Trainer oder wir vorher kein Wasser anmachen. Und auf die Ursprungsfrage zurück, also ich glaube oder hoffe, dass sich wahrscheinlich dieses Hybridsystem am Ende durchsetzen wird.
Und nicht der Kunstrasen.
Genau, weil am Ende die Spieler und natürlich gibt es, ja, auch aus der medizinischen Seite natürlich immer Kunstrasen und Verletzungsgefahr sehe ich nicht ganz so, weil in Amerika gerade in dem Megasport wie gestern Abend Football sieht man ja, dass auch ganz viel auf Kunstrasen abgebildet werden kann. Ich glaube, man muss sich nur damit mehr befassen. Also in Amerika zum Beispiel gibt es in diversen Football-Arenen gibt es sogar Schuhempfehlungen, also wirklich Sohlenempfehlungen für die Gastmannschaft. Wo du wirklich in der Kabine so einen Zettel hängen hast, dass du am besten die und die Stollenanordnung, der vom Hersteller Nike, von Hersteller Adidas und so tragen solltest, auf diesem Kunstrasen, den die verbaut haben.
Wie ist das hier in Hamburg eigentlich? Die meisten Spieler, hat man immer das Gefühl, die tragen Stollen, auch beim Training. Gibt es dann andere Plätze, wo sie dann die Kunstrasenschuhe rausholen mit den Multinoppen? Oder?
Nee. Also mittlerweile würde ich sagen, glaube ich, tragen alle einfach nur noch einen Mixed-Schuh. Also Mixed heißt ja im Endeffekt, das ist Alustolle. Rangemogelt an langer Kunststoffnocke. Ich persönlich halt von dem gar nichts, weil der Schuh relativ schnell zumacht meistens. Also du hast ja immer so das Thema viel Wasser auf dem Platz wegen Ballgeschwindigkeit dementsprechend. Wasser ist ja im Endeffekt auch wie ein Kleber dann und da hast du halt das Abspiel klebt halt viel schneller unten in die Sohle. So wie früher, sag ich mal, Frank Rost, der hat immer sechs Alustollen gespielt als Torwart, der hatte meines Erachtens immer eine saubere Sohle. So. Also ich bin kein Fan von diesen Scheiße, ich hab den Namen vergessen. Mixed Schuh.
Ah, okay.
Also ich bin eher für weniger ist mehr.
Ja.
Du stehst einfach besser, du rutscht weniger und das dann individuell mit Stollen anzupassen, denke ich, ist besser.
Neulich haben die Profis, glaube ich, mal ganz vorne auf dem Kunstrasen trainiert. Haben die dann ein anderes Schuhwerk noch oder trainiert man auch da dann mit dem normalen
Mixed-Schuh? Sie dürften, auf dieser Generation darfst du mit diesem Schuh da drauf. Ist auch kein Problem. Durch diese Korkverfüllung, die ist ja fast 1,5 Zentimeter stark, plus drunter ist ja noch Quarzsand, also da stehst jetzt da nicht irgendwo und unten drunter, also unter diesem Teppich ist ja nochmal eine 2,5 Zentimeter ET-Decke, nennt sich das. Das ist ja quasi wie Tartan, nur glatt. Also es sollten da keine die Füße wehtun.
Wir haben vorhin die Frage von Joe Zinnbauer gehört. Gibt es noch irgendwelche anderen Trainer, also da hast du ja viele Trainer, mit denen du besondere Erinnerungen verbindest?
Oh, so besondere Verbindungen.
Du kannst auch besondere Geschichten erzählen. Gab es mal irgendwie Ärger von einem Trainer, einen Anpfiff nach dem Motto?
Das Ärger habe ich, glaube ich, mit jedem schon gehabt. Das ist aber normal. Ich glaube, am Ende, irgendwo muss der Frust dann raus. Das ist ein Teil von unserem Geschäft. Ich glaube, wenn es dann mal Ärger gibt und auch mal ein Trainer unzufrieden ist oder auch die Mannschaft und sich da mal auskotzen, dann ist es ihr gutes Recht, wenn am nächsten Tag das ganze Thema dann auch wieder vergessen ist. Weil ich glaube, es ist mal egal, ob es jetzt HSV mal außen vor, wenn jeder Angestellte eines Vereins sich dann bei der Mannschaft oder bei dem Trainerteam auskotzen würde, wenn die verloren haben, wäre es für die auch nicht meistens prickelnd. Also es ist Reibungspunkte gibt's immer. Also du hast natürlich ein paar, die sind super penibel, du hast ein paar, die sind super dankbar, du hast ein paar, die sind neutral, die interessieren sich gar nicht, die vertrauen dir. Es gibt welche, die denken selber, sie haben es erfunden, können dir aber nicht mal sagen, genau, ob der 5 Meter ist oder 5,50 Meter. Also alles schon erlebt, auch bei uns. Dementsprechend muss man das ein bisschen immer danach mit Abstand, eher mit Humor sehen, auch wenn es zwischenzeitlich mal
kracht.
Auch mal massiv kracht.
Ne? Ja.
Du hast ja wahrscheinlich meistens auch eher Kontakt mit den Co-Trainern und ich erinnere mich, dass Fanny Heinemann, glaube ich, auch noch mit dir in Kontakt steht. Da war ja unter Thorsten Fink und unter Michael Oenning Co-Trainer beim HSV. Auf jeden Fall hat er uns netterweise auch noch eine Frage an dich geschickt.
Hallo Christoph, hier ist Fanny. Ja, ich hatte 2 wunderschöne Jahre beim HSV und dazu hast du sehr viel beigetragen, weil für uns Trainer natürlich immer wichtig ist, dass der Platz, auf dem wir trainieren und spielen, in einem Top-Zustand war. Jetzt meine Frage. Ich war sehr überrascht, als ich irgendwann mal morgens ein Prospekt aufgeschlagen habe und da dich in einem Prospekt gesehen habe. Im ersten Augenblick dachte ich, na, will eine zweite Karriere als Model machen, vielleicht einfach, in welchem Prospekt habe ich dich gesehen? Ein bisschen schwieriger vielleicht, in welchem Jahr war das? Bis dann, liebe Grüße, Fanny.
Ja, wann und wo bist du zum Katalogmodel geworden, will er wissen?
Du guckst Fragen in die Luft.
Ja, das überlege ich auch gerade.
Also wir wissen es.
Muss ja wahrscheinlich was mit meiner Branche zu tun haben, oder?
Nee, ist von der Playboy-Kanal.
Ah ja, im Bauhaus habe ich mal was gemacht.
Genau.
Richtig.
Bauhaus, ja. 2016.
Ja.
Wie kam es dazu?
Die hatten das bei uns angefragt und das war eigentlich ganz witzig, war auch so typisch, das sollte ja quasi im Mai erscheinen, so zum Thema, die Natur startet wieder, aber das Ganze musste ja natürlich vorzeitig dann quasi ja aufgenommen werden, also dieses Interview und auch dieses komplette Fotoshooting und das wurde dann quasi gemacht, glaube ich, im Dezember das erste Mal.
Du warst auf jeden Fall in kurzer Hose und T-Shirt.
Ja, weil es sollte ja so aussehen, als wie wenn es im Frühjahr wäre, aber wir mussten es im Dezember machen, es war arschkalt. Und dann hat beim ersten Fotoshooting der Redaktion danach aufgefallen, dass ich halt das komplette Shooting über ein Cappy getragen habe. Dann wurde das ganze Shooting wieder weggeschmissen und wurde im Januar nochmal wiederholt.
Weil die wollten eine Frisurpracht sehen?
Mich ohne Cappy haben, ja.
Oder die Adidas Cappy wahrscheinlich.
Ja.
Oder Nike in dem Fall dann wahrscheinlich.
Nee, das war Adidas.
Ja.
Also seitdem ich da bin, ist Adidas.
Genau.
Ich war nicht mehr unter Nike beim HSV.
Du hast eben schon gesagt, es hat ab und zu mal gekracht, auch mit Trainern. Das haben wir wahrscheinlich dann alles meistens nicht mitbekommen. Es gab aber auch mal Geschichten, die dann auch medial großen Aufschlag hatten. Ich erinnere mich da an Christian Titz, als er mit euch im Trainingslager in Glücksburg war, nur eine Nacht, weil der Platz dann doch nicht so aussah, wie man sich das vorgestellt hatte. In Leogang gab es mal die Ärzte-WM, die euch dann das Trainingslager versaut hat. An welche Geschichte erinnerst du dich da noch am ehesten?
Also die sind ja beide noch sehr, sehr nah. Es gab auch, also los ging es bei mir mit Trainingslagern ja 2008 im Ötztal, damals mit Martin Johl. Das erste Jahr Martin Johl, wo auch so das typische halt Wahl mit den Kollegen aus Österreich, die ja in dem Sinn ja meistens Gemeindearbeiter sind. Da hat es geheißen, die sollen den Platz besanden und sollen das einschleppen, haben da wirklich geschafft, glaube ich, gefühlt mit dem Radler da einfach nur so Punkte drauf zu schmeißen und haben das dann mit einer Baustahlmatte, wo noch die ganzen Eisen so umgebogen waren, abgeschliffen, glaube ich, auch 7 Tage, bevor die Mannschaft kam. Das war auch ein ganz schönes Gerödel. Und Glücksburg, das sind halt so Thematiken,
passiert.
Da sind wir halt immer dann so ein bisschen die Doofen, gell? Du fährst da halt hin und sollst retten, was noch zu retten ist und hast halt aber gefühlt keine Zeit dafür. Und das ist, vorher kam ja schon mal das Thema Rasen wachsen und wachsen hören. Am Ende brauchst du halt als Greenkeeper immer die Zeit, bis der Rasen selber wächst. So, das kannst du natürlich beschleunigen mit Fachwissen, aber am Ende geht es auch nicht innerhalb von 24 Stunden. So, und dementsprechend war da halt, ich meine, wenn man sich vorstellt, da wenn halt da zwei Hubschrauber mit Turbinenantrieb, die quasi die Turbine nach unten drehen, um zu starten, auf dem Sportplatz starten, dass da kein Rasen mehr übrig bleibt von der Hitze, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Und dass das dann natürlich einem Bundesliga-Trainer nicht gefällt, vor allem, weil ich es ja auch nicht wusste.
Aber ist es nicht so, dass man dann eine Woche vorher mal hinfährt und sich das anguckt? Oder vertraut man da den Hinweisen der örtlichen Veranstalter?
Meistens schon. Also klar, vertraust du denen, dann kriegst du irgendwie von dieser Agentur. Das ist ja jetzt nicht so, dass der HSV da losfährt und sich da sowas aussucht, sondern das sind ja Agenturen, die das für uns ja irgendwie machen. Und dann kriege ich schon mal irgendwie vom Teammanagement irgendwie 3, 4, 5 Bilder. Ja, was meinst du dazu? Dann schaut das meistens schon mal nicht verkehrt aus. So, ich meine, mit Fotos kannst du immer viel machen. Und ich glaube, wenn du das halt für immer ausmerzen willst und selbst dann wird es nicht gehen, dann müsstest du halt so eine Exklusivgeschichte machen und sagen, okay, du bist Exklusivpartner über die nächsten 10 Jahre von mir aus in dem Tal in Österreich und dann fährst du da 4, 5 Mal im Jahr hin und pflegst den kompletten Dorfplatz damit. So. Dann und selbst dann bist du nicht gefeit davor, dass dir in der Trainingslagerwoche dann da 18 Liter Regen kommen. Gab es ja auch schon diverse Beispiele, auch vor Bundesligisten, und dann konntest du halt nicht trainieren. Das sind halt keine Profiplätze. Das geht meistens gut, was halt Sommer ist, aber im Normalfall hast du halt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht wegen Unwetter oder dass davor halt noch irgendwie, hatten wir auch schon mal 10 Tage davor, noch ein Feuerwehrfest ist, wo halt dann am Freitag aufgebaut wird und am Dienstag wieder abgebaut wird. Die Flecken siehst du halt. So, und dann kommen wir halt, sagen wir mal, mit ein bisschen, was wir halt dann so können, Shishi und ein bisschen mogeln, und dann kriegen wir es wenigstens so hingebügelt vielleicht und hingekämmt, dass es dann nicht gleich so auffällt.
Aber für die Ärzte-WM, um den Schaden zu reparieren, hat es nicht mehr gereicht.
Da war nichts. Also es wäre möglich gewesen, nur die haben dann den Ansatz mit einer Dünnsode, das war halt dann kriminell. Also das ist halt mal der Unterschied, sagen wir so Stadionplätze, die werden dann mit Dicksode verlegt, das heißt, dass der Rollrasen immer mal ganz grob gesagt 4 Zentimeter stark ist, die Rolle. Und eine Dünnsode ist das, was wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat im Baumarkt, diese dünnen Lappen, die so aufgerollt sind, die gibt's natürlich auch in breiter, und das wollten die dann da in den Torraum legen, und das ist natürlich für Profikeeper, um da dann zu trainieren oder auch ein Spiel zu machen, ist halt fast, also nicht lebensgefährlich, aber die Verletzungsgefahr ist so horrend hoch, dass das halt nachgibt oder wegrutscht oder der dann in irgendeine Falte steigt, dass das halt nicht mehr, das war nicht mehr zu retten dann.
Aber selbst bei den allerbesten Plätzen, und wir haben jetzt ja schon häufiger hier im Podcast gehört, dass Platz Nummer 3 bei euch so ein toller Platz sein soll, gibt es ab und zu mal Probleme, und genau dazu hat noch ein Co-Trainer eine Frage an dich.
Moin Strachi, stimmt es eigentlich, dass du den neuen Platz hinter dem Campus, der gefühlt ein Jahr nicht zur Verfügung stand, am Ende alleine fertiggestellt hast? Also du und dein Team, ihr macht wirklich richtig gute Arbeit, und es war für mich immer ein zielführender Austausch mit dir. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und bleibt gesund. Grüß mir bitte alle und bis hoffentlich bald mal.
Sagt Dirk Bremser, unverkennbar. Bremse. Ja, ein Jahr hat er mit dir zusammengearbeitet, ja. Und ja, ihr habt offenbar einen guten Austausch gehabt. Und er hat mitbekommen, wie du Platz 3 eigenhändig dann noch.
Ja, Platz 3, da ist, ja. Am Ende ist er fertig geworden, die Geschichte, bis zur Fertigstellung, die ist, ja, könnte man wahrscheinlich 2 Podcasts füllen damit. Da ist natürlich auch ein bisschen was schiefgelaufen, aber selbst das passiert. Das ist auch in Hamburg ist schon ganz anderen großen Bauten passiert.
Kannst du es kurz zusammenfassen, was da schiefgelaufen ist?
Ja, am Ende hatten wir eigentlich überlegt, den Platz quasi eigentlich mal so in einer relativen Hauruck-Aktion so jetzt um die Jahreszeit quasi zu optimieren für die letztjährige Mannschaft und sind dann quasi beim Zurückbau drauf gestoßen, dass die Drainage in Teilbereichen halt völlig kaputt war, was du jetzt von außen nicht immer zwingend siehst. Also ich meine, man muss sich das so vorstellen, du hast an den Sportplätzen hast du ringsrum Sickerschächte, da kannst du reingucken. Und wenn du da, solange du da halt Wasserbewegungen siehst aus den Rohren, dann musst du erstmal davon ausgehen, dass Wasser läuft. Mitten auf dem Platz, auf minus 50, 60 Zentimeter, kannst du nicht reingucken. Also du machst halt ein Riesenloch auf. Und das kam halt dann da erst auf und dementsprechend musste man dann halt eine Entscheidung treffen, ob dieses Optimieren so überhaupt noch Sinn macht oder ob man ihn dann quasi einmal komplett wirklich grundsaniert. Und dafür hat sich dann der Verein auch entschieden und es war auch, denke ich, die beste Entscheidung.
Und jetzt ist es der Rolls-Royce unter den Rasenplätzen, wie wir gelernt haben.
I hope so.
Aber Dirk Bremser und Dieter Hecking, die waren schon auch Kategorie eher penibel mit den Plätzen?
Ja, sehr penibel. Aber würde ich ihn auch nicht mal wirklich böse anrechnen.
Kam ja auch mal vom Rasen-Bundesligasieger Wolfsburg.
Vor allem gar nicht mal die Stadien, sondern eher von den Trainingsbedingungen. Also wenn man überlegt, die waren beide vorher bei Gladbach und bei Wolfsburg. Wolfsburg, würde ich Stand jetzt sagen, ist das Beste, was Deutschland zu bieten hat an Trainingsfacilities für Profifußball.
Wie viele Plätze haben die?
Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Kollege für die Profis 4 Plätze exklusiv.
Und wie viel habt ihr?
Wir haben quasi eigentlich im Sommer haben wir 2 exklusiv. Der Rest ist ja dann quasi Jugend.
Und wie viele Plätze habt ihr insgesamt im Volkspark?
Wir haben 4 Rasen und 2 Kunstrasen Training und ein Stadion.
Und aktuell ist die Mannschaft ja eigentlich fast immer auf diesem Platz 3, ne? Also ja. Das scheint Daniel Thune auch sehr gut zu gefallen.
Ja, ich meine, deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ich meine, am Ende ist es ja immer das, woran ich mich ja messen lassen will oder muss, ist ja die Frage, wie können wir es besser machen? So, was wissen wir jetzt in Hamburg? Wir wissen, wir haben einen schwierigen Standort. Das heißt, die alle hier Anwesenden sitzen, die wissen ja, wo sie hier leben. Das ist natürlich im Winter und wenn man jetzt mal so eine Bundesliga-Saison nimmt, von durchschnittlich irgendwie gefühlten 9 Monaten Spielzeit, machen wir ja 6 eigentlich in der schlechtesten Jahreszeit in Hamburg. Die letzten 3 Monate oder eigentlich eher die letzten 2.
Ich habe mal gelernt, in Hamburg gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.
Ja, aber für Sport auf Rasen ist es dann schon eher schwierig. So, also ich meine, ich weiß, was ich vorher auch nicht kannte, wenn man aus Süddeutschland kommt, ist, dass es hier in Hamburg relativ normal ist, dass die Ärzte einem im Winter Vitamin-D-Tabletten verschreiben, weil es wegen Sonnenlicht gibt. Also das ist natürlich auch so ein Punkt, gell? Also ich meine, wo kein Licht, da kein Leben und das ist auf dem Trainingsplatz genauso. Und dann hast du halt relativ schnell unebene Plätze und dieser gestitchte Platz, der bleibt halt dafür relativ sehr, sehr lange stabil und gerade, auch wenn er sich abspielt, also da sind auch Bereiche jetzt, die Torräume sind auch nur noch, sag ich mal, Boden und Kunststofffaser. Aber es ist halt für einen Torwart immer noch gerade, es ist keine Kuhle, er hat Stand, er hat Grip, dementsprechend ist es super. So, also das ist halt dann die Optimierung und da müssen wir halt gucken, dass wir uns die nächsten Jahre weiterentwickeln und sukzessive, wenn wir es umsetzen können, die nächsten Plätze auch so umbauen.
Entwicklung ist ja das große Stichwort beim HSV, also das gilt dann auch für euch Greenkeeper.
Ja, ständig. Also ich meine, Frank Ross hat zu mir immer damals gesagt, Stillstand ist Rückschritt, dementsprechend, das ist hängen geblieben und du musst halt gucken, dass du da auch weiterkommst, weil sonst bleibst du halt stehen. Ich habe ja schon gerade gesagt, andere Bundesligisten belichten den Rasen auf dem Trainingsplatz und fahren die Manpower extrem hoch. Wenn man jetzt mal nur uns vergleicht, also nicht uns, sondern mal den deutschen Markt, Greenkeeping und dann mit England zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn euch schon mal einer sich das neue Eröffnungsvideo von dem neuen Trainingskomplex von Leicester City angeguckt hat, auf YouTube, das dauert 12 Minuten, sollte man mal machen, ist abnormal. Was ich bei Real Madrid gesehen habe, Trainingsfacility, abnormal. Liverpool, abnormal.
Also wir lernen, dass der Greenkeeper des HSV in seiner Freizeit dann ganz groß dabei ist, sich YouTube-Videos von Rasen anderer
internationaler Pisten anzuschauen. Das ist eher weniger, sondern eher da wirklich hinfahren. Also wir haben natürlich international auch über Firmen die Möglichkeit, da auf Fortbildungen zu fahren. Oder von, es gibt noch eine andere, die ESMA, die dann so Touren mal anbietet nach 3 Tage England. Und da durfte ich jetzt mittlerweile schon, war ich schon 3-mal bei Real Madrid. Vorletztes Jahr waren wir in England eben, Liverpool und Stoke City und so. Das ist halt schon ein Unterschied, gell?
Als Greenkeeper hast du es zu Real Madrid geschafft und zu Liverpool. Als Spieler nicht ganz, aber du warst durchaus ein talentierter Fußballer auch selbst, oder? Hat unsere Recherche ergeben.
Ja, ich habe mal, Jugend-Bundesliga oder so gespielt, bei 60 München.
Bei 1860, ja.
Jetzt wissen wir auch, wie die Abneigung zu den Bayern kommt.
Nee, ich hab keine Abneigung zu den Bayern. Also ich habe, muss sagen, Hochachtung vor den Bayern. Hätte damals auch selber dahin wechseln können. Das hat dann mein damaliger Trainer von 60 München dann
verhindert.
Unterbunden. Ja.
Okay, und was ist dann passiert?
Dann musste ich, Olaf Bodden wird noch jeder kennen. Mhm. Das war genau zu der Zeit.
Pfeifisches Drüsenfieber.
Genau, hatte ich einen Zeckenbiss. In der Vorbereitung und habe dann Borreliose bekommen. Also diese auch so eine Immunkrankheit und dementsprechend war ich dann völlig am Ende mit sportlicher Leistungsfähigkeit. Dann haben die Löwen, muss ich sagen, netterweise mich ein Jahr lang noch aufgepimpt, so mit Laktattests und diesem Ganzen. Und dann wollten sie mich halt irgendwie vermitteln nach Unterhaching oder diese Umliegenden. Das war ja immer das gleiche Spiel da bei den Großstädten, die von bei 60 und bei Bayern nicht mehr rankommen. Die gehen dann so ein bisschen außerhalb. Und da war für mich der Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Heimatort so umständlich, dass ich das dann quasi gelassen habe und bin in meinen Heimatort zurück, der dann damals ja zweithöchste Jugendklasse gespielt hat in der A-Jugend und habe gesagt, komm dann.
Welcher war das?
SV Reisting.
Wer kennt die nicht?
Ja, das ist so ein bisschen, war teilweise mal so ein bisschen das Gallien in Oberbayern. Die haben bis Landesliga und so, das ist ein Kuhdorf, sage ich mal ganz böse gesagt, mit 1800 Einwohnern.
Julian Pollersberg könnte es kennen.
Der ist bei Burghausen, mein Kumpel, der ist eine Ecke weiter. Die haben das schon nicht schlecht gemacht. Das war halt so die haben zeitweise mal jetzt vor kurzem auch, glaube ich, Landesliga, gegen Bayern Amateure auch gespielt oder was das da war. Und das ist halt so noch so ein Verein, der halt nach dem Spiel dann die Spieler noch mit der halben Bier auf dem Platz stehen und dann ihren Sonntag ausklingen lassen.
Zu deiner eigenen Karriere haben wir noch eine letzte Frage vom aktuellen Co-Trainer von Hannes Drews.
Ja, Christoph, grüß dich. Wie ich gehört habe, bist du heute beim Hamburger Abendblatt im Podcast. Und ja, so zwei Sachen würde mich mal interessieren. Erste Sache, was war so dein Lieblingsbelag, wo du drauf gespielt hast, als du selber noch dem runden Leder hinterhergejagt bist? Und die zweite Frage ist, so stellt man sich das wahrscheinlich immer vor, aber zu Hause hast du wahrscheinlich auch so einen richtigen englischen Rasen, wo du dann keinen drauf lässt und mit der Nagelschere den Rasen wahrscheinlich gut pflegst und gut bearbeitest. Ein bisschen Spaß zum Schluss. Christoph, mach's gut, viel Spaß.
Fangen wir mal mit der ersten Frage an, dein Lieblingsbelag als Spieler.
Ja, ich letztes Mal erst wieder erzählt, die Geschichte, dass ich, als ich 2007 hier hoch bin, hatte ich ja zu der Zeit noch aktiv gespielt und quasi ja in Bayern und hatte dann Probetraining bei HSV 3.
Aber nicht auf Grand.
Nee, auf dem alten Kura da in Norderstedt. Und dann hat der Trainer, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß.
Kurrasen, wolltest du sagen?
Ja, nee, Kunstrasen, diesen alten Hockeyplatz. Und da hat der auch gemeint, ja, und könnte sich vorstellen und so. Und meinte dann, ja, wir spielen jeden Sonntag irgendwie so um 9.45 Uhr, meistens auf Kunstrasen oder Grand. Und dann ist jetzt so, dann ich komme aus Bayern, ich bin rasenverwöhnt. Also in Bayern spielst du eigentlich primär auf Rasen. Gab es ganz, ganz selten mal irgendwie einen Sandplatz. Ganz, ganz selten.
Sand und Grandplatz ist das gleiche, oder nicht?
Nee, ist ein Unterschied. Sand ist in Bayern ist wirklich eher gelblich und Grand ist ja eher rötlich.
Sand gibt's, glaube ich, hier gar nicht, oder?
Nee. Sand ist aber auch furchtbar. Das ist genauso unsexy wie Grand, glaube ich. Und ein paar Kunstrasen. Aber das hatte nur ein paar Münchner Vororte, hatten irgendwie Kunstrasen Neuperlach und so. Ansonsten hast du überall auf echt guten Rasenplätzen gespielt in Bayern.
Und ja, jetzt wohnst du in Grasbrook?
Nee, jetzt wohne ich in einem kleinen Haus mit meiner Familie und
und einem englischen Rasen.
Sagen wir es mal so, den Nachbarn ist schon aufgefallen, dass ich das irgendwie beruflich mache. Und die, meine Jungs, ich habe zwei Söhne, die wissen auch, dass Papa der Strengste ist, weil sie auch ab und zu nicht auf dem Rasen dürfen.
Okay. Und müssen die Jungs den Rasen mähen oder macht das der Papa selbst?
Nee, das macht nicht der ran? Papa schon selber. Die sind noch mit 6 und 8, das ist noch ein bisschen, okay, das ja. Geht Arbeitsschutz über Kinderarbeit.
Da musst du jetzt noch ganz zum Schluss einmal sagen, was aus deiner Sicht der beste Rasenplatz der Welt ist.
Ich habe letztes Mal auch in so einem Zeitungsinterview von der Firma mal gesagt, ich glaube, der beste Rasenplatz ist der, der demjenigen selber am besten gefällt. Also ich diskutiere mal ganz heiß mit meinem Schwiegervater. Für mich fachlich gesehen der allerletzte Unkraut-Blüher-Scheißrasen. Aber er ist so happy damit. Deswegen denke ich, wenn demjenigen, dem der Rasen gehört, damit zufrieden ist und happy ist, ist es, glaube ich, der beste Rasen.
Was ist dann dein Lieblingsplatz?
Ja, ich habe es dann doch schon eher so etwas schick und akkurat.
Platz 3.
Ja, also auch zu Hause ist es schon so. Also ich bin auch so bekloppt und mähe teilweise 2 bis 3 Mal die Woche. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass ich halt mittlerweile mehr im Büro sitze als wie alles andere. Und eigentlich das, was ich mal wirklich ja von der Pike auf gelernt habe, gar nicht mehr so umsetzen kann und dann mich zu Hause damit quasi ein bisschen
auslebe.
Genau.
Wie sieht's denn jetzt diese Woche aus? Also wir haben schon gehört, es könnte ein bisschen schwierig werden, den Rasen richtig gut hinzubekommen. Es ist ja Dauerfrost diese Woche. Wie sieht jetzt deine Woche aus? Musst du jeden Tag irgendwo nochmal besonders was machen?
Was im Moment so echt viel nicht, aber halt viel Grips erfordert, ist das Thema Rasenheizungssteuerung. Das heißt, dass ich halt jeden Tag irgendwie neu umentscheide, auch viel Bauchgefühl, aber auch viel Messdaten, wie viel Vorlauftemperatur ich in den Rasen reinschicke. Weil im Endeffekt, man muss sich das einfach so vorstellen, umso mehr ich reinschicke, umso geringer ist zwar die Gefahr, dass der Rasen friert oder der Boden friert, aber umso höher ist quasi der Wasserdampf, der aus dem Boden austritt. Und umso mehr Wasserdampf ich produziere, umso eher wird größer die Gefahr, dass der Rasen friert, also dass die Halme Wasser ansetzen und dass das friert. Also das ist im Moment so ein bisschen dieses so täglich so ein bisschen am Regler hin und her. Aber dank der modernen Technik kann ich das von überall machen. Also selbst zur Not vom Handy aus. Deswegen auch mal nachts um 10, wenn ich dann noch im Bett liege, dann wird nochmal ein bisschen um 2 Grad hin und her. Ob es am Ende dann wirklich funktioniert, naja. Aber
die Spieler können sich Samstag, Sonnabend gegen Fürth auf einen schönen, weichen, guten Rasen freuen.
Weiche sei bei uns ja immer. Nee, also ich habe jetzt vor dem Fürth-Spiel habe ich relativ wenig Angst. Also das ist, wenn es jetzt nicht noch irgendwie das Wetter dreht und uns auch noch irgendwie 30 Zentimeter Schnee herhaut, das wird jetzt im Moment echt schwierig. Also wenn du dann doch diese kalten Temperaturen hast, ist es halt schon schwer, auch Schnee zu schmelzen auf Rasen. Als wie wenn du so wie die Woche zuvor irgendwie plus minus null hast oder vielleicht sogar 1 Grad plus und Schneefall. Und dann ist es ja im Endeffekt auch so, umso mehr Rasen da ist, also klingt zwar blöd, aber umso schlechter lässt sich der Schnee tauen. Also das heißt also, glaube ich, alle in der Bundesliga, die wirklich viel Schnee auf Rasen sehen, kann man davon ausgehen, dass der Kollege da einen super Job macht.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall den nächsten Abenden, wenn du im Bett liegst und hoch und runter den Regler schiebst, ein bisschen Glück dabei, dass da ein schöner Rasen bei einem Ende rauskommt. Eine allerletzte Frage musst du beantworten, die müssen nämlich alle unsere Gäste beantworten. Wann steigt der HSV auf?
Hoffentlich dieses Jahr.
Ja, ein Sieg gegen Fürth würde auf jeden Fall helfen. Und
wäre zielführend.
Genau, jeden Fall. Dann in der kommenden Saison wieder mit einem schönen Rasen in der Bundesliga und vielleicht mit euch als Titelträger für den besten Rasen.
Das glaube ich nicht.
Auf jeden Fall mit 33 Millimeter gegen die Bayern.
Das könnte passieren, aber selbst das glaube ich dann auch nicht mehr. Also das geht auch nicht immer und muss auch passen. Zwar da in Sondersituationen natürlich.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du uns ein bisschen in die Rasenkunde eingeführt hast. Du warst ein hochinteressanter Gast, ein ganz anderer Gast auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und wir werden uns dann kommenden Montag wiederhören. Tatsächlich können wir auch jetzt schon sagen, wieder mit einem ganz anderen Thema. Das wird dann aber erst am Montag verraten, am Montag nach dem Fürth-Spiel. Und das hoffentlich auf einem top gepflegten Rasen dann gut für den HSV ausgehen wird. In diesem Sinne, Christoph, bei dir sagt man Servus, bei uns sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.
Tschüss, tschüss.
Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.